Zum Gebet stehen wir auf. Wir wollen Jesus beten und darum bitten zum Segen, um Segen für diese Zeit. Und ich möchte auch euch einfach einladen, mitzubeten, und ich werde dann abschließen. Lass uns erkennen dein Wort, Lass uns erkennen deine Verheißung und verstehen deine Verheißung, so dass wir Kraft gewinnen und Mut gewinnen und Stärke gewinnen in diesem Leben, uns ausrichten auf dich. Wir bekennen, dass wir eben nicht von Brot allein leben, sondern eben davon, dass du uns dein Wort gibst, dein geistliches Wort, das geistliche Mana, das brauchen wir. Und wir verhungern, wenn wir es nicht haben, und wir werden matt und kraftlos. So stärke uns auch heute Abend. Lass es gelingen. Schenke Kraft, schenke Weisheit, schenke die richtige Rede und schenke auch das Unvollkommene, und dass es zum Segen wird und dass die Geschwister das bekommen, was sie brauchen, und vor allem, dass sie das bekommen, was wahr ist und was echt ist und richtig ist. So führe und bewahre du auch an diesem Abend. Danke für jeden Einzelnen, den du hergeführt hast. Danke für den Segen. Danke und segne sie reichlich dafür. Jesus, wir bitten das in deinem Namen. Amen. So, guten Abend, liebe Geschwister, schön, dass ihr euch wieder aufgemacht habt. Im Sommer ist es schön, wir kommen hier rein, es ist kühl, im Winter, im Herbst kommen wir rein, es ist warm, es ist was Gutes. Okay? Wir müssen danken, das ist, auch wenn es so weit weg ist und wir es so nicht erlebt haben, vielleicht einige schon, aber wir müssen uns in keiner Höhle treffen und in keiner Scheune oder irgendwo draußen, sondern wir haben ein Haus, wir haben eine Heizung, wir haben Bänke, auch wenn sie sehr schmal gestuhlt sind. Wir setzen unser Studium vom Buch Haggai fort, und wir sind mitten Kapitel 2 und Vers 5, da werden wir gleich hineinsteigen. Es ist gut, dass wir Stück für Stück das Wort erschließen, dass wir Weg für Weg, Vers für Vers gehen. Und wir wollen die Bibel mit der Bibel auslegen. Wir wollen die Bibel von der Bibel her verstehen. Und das wird uns zum Segen, das wird uns zu Kraft, das wird uns zum Verständnis. Es gibt über bestimmte Stellen verschiedene Meinungen, Positionen. Und von daher ist es, denke ich, es ist ein Grundprinzip, ein wichtiges Prinzip, dass wir die Bibel mit der Bibel auslegen. So schauen wir, wo tauchen die gleichen Wörter auf, wo tauchen die gleichen Sätze auf, wo tauchen vielleicht sogar die gleichen Verse wieder auf, wo finden wir Themen, die innerhalb der Bibel uns begegnen, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament. Und dann gehen wir ein Stück weit diesem hinterher, nicht allen, das würde die Zeit nicht hergeben, aber einigen gehen wir hinterher, und so versuchen wir uns von diesen Stellen ein Bild zu verschaffen, ein Verständnis zu verschaffen. So sehen wir in einem Vers ein Thema oder ein Wort oder ein Hinweis, wie zum Beispiel Herr der Herrscharen, nur als Beispiel, das haben wir gemacht. Da gehen wir in die Schrift und schauen, was sagt die Bibel woanders noch über den Herrn der Herrscharen. Und nachdem wir die einzelnen Stellen dann gelesen haben, bekommen wir ein größeres Verständnis von diesem einen Begriff. Und so wird das für uns zu einer Wahrheit, zu einer großartigen Wahrheit. Und wenn uns eine andere Stelle dann Licht gibt, das heißt, sie wird klarer, sie beschreibt das von einer anderen Art und Weise, dann bekommen wir ein Verständnis, und mit diesem Verständnis gehen wir wieder zurück in unser Buch, und dann wächst unsere Erkenntnis zum Beispiel in dem Buch Haggai. Und dadurch bekommen wir nicht nur besseres Verständnis von den einzelnen Versen des Buches, sondern dadurch bekommen wir auch ein ganzheitliches Bild von der Schrift. Wir bekommen eine ganzheitliche Botschaft von der ganzen Bibel. Und so orten wir bestimmte Aussagen im Kontext von der Bibel. Und das ist, halte ich für sehr wichtig, und das schützt uns ein Stück weit, so gut es nur geht. Wir geben uns Mühe. Auch da sind wir nicht perfekt, aber wir geben uns Mühe. So schützen wir uns vor Interpretationen, von Meinungen, schützen uns davor, Dinge in die Schrift hineinzulegen, sondern wir versuchen, Dinge aus der Schrift zu heben. Und das ist, liebe Geschwister, ein Grundsatz, ein Grundprinzip beim Lesen der Bibel, beim Studium der Bibel und beim Weitergeben der Bibel. Wir wollen die Botschaft aus der Bibel herauslesen, und wir wollen sie nicht hineinlesen. Das bedarf ein bisschen Arbeit und auch ein bisschen Zeit. Und darum sind wir immer noch im Haggai, und es wird schon Winter. So, durch den Sommer durch und ab in den Winter. Und wir sind immer noch im Haggai. Aber zeitgeschichtlich sind wir richtig gut. Denn die Ereignisse finden im Herbst und Winter statt eigentlich im Buch Hagei. So, wir kommen dem näher und natürlich gab es da nicht die Kälte, wie wir sie heute haben, aber so in diesem Herbst, September bis Dezember, in diesem Zeitraum fanden die Weissagungen durch den Prophet Hagei an das Volk statt. So passt das gar nicht schlecht da hinein. Also, wir sind in Kapitel 2 und mittlerweile durch die Wiederholung festigt sich das und wir wissen auch, was es in diesem Kapitel geht. Hier geht es um eine neue Perspektive zu bekommen, das heißt eine neue Schau, einen neuen Blickwinkel zu bekommen, denn der alte Blickwinkel des Volkes und frustriert, demotiviert, es gibt keine Hoffnung, es ist Verzagtheit, Hoffnungslosigkeit, Kraftlosigkeit. Und Gott richtet das Volk aus, indem er einen neuen Blick auf sich selbst und auf ihn selbst zeigt. Und dadurch bekommt die Gemeinde, der Rest des Volkes, neue Kraft, neue Hoffnung, neue Stärke. Und das geschieht, indem Gott ihnen die Verheißungen vor Augen führt. Er zeigt ihnen die Verheißung, die er ihnen gegeben hat. Und diese Verheißungen sind in seinem Wort. Und darum spricht er darüber und sagt, dass sein Wort und dann eben sein Geist in ihrer Mitte bleiben und Gott richtet so das Volk aus, indem er, wie gesagt, die Verheißung vor den Augen führt. Darüber haben wir gesprochen oder da sind wir gerade mittendrin und ich möchte mit euch ab Vers 5 ab Vers 5 einsteigen wieder, so den Vers 4 ein bisschen hinter uns lassen und wieder in den Vers 5 und dann mit euch weitergehen. Das Wort, Vers 5, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen, noch einmal wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern, und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Größer wird die Herrlichkeit dieses Hauses sein als des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Vers 5, und das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten zog, und mein Geist bleiben in eurer Mitte. Wir haben gesehen, was für ein Wort und wann hat Gott dieses Wort vereinbart? Die Angabe haben wir, als ihr aus Ägypten zog. Und da gab es einen Moment, wir werden hineingeführt in Mose, wo wir sehen, wann hat das Gott getan. Und wir haben uns diese Stellen letztes Mal angeschaut. 5. Buch Mose, Kapitel 31, Josua Kapitel 1, in denen Gott durch Mose zuerst und dann später zu Josua direkt sagt, sei mutig und stark. Und dass das um diese Verheißung geht, um dieses Wort geht, finden wir eben diesen Bezug zu Kapitel 4. Entschuldigung, in Vers 4. In Vers 4 heißt es dreimal, sei stark, sei stark, sei stark. Und dann sagt Hagei, lässt Gott durch Hagei ausrichten, habe ich euch nicht euch das schon versprochen? Habe ich euch das nicht schon gesagt, als ihr aus Ägypten auszog? Vertraut mir, seid mutig und stark. Und das sehen wir bei Josua, dass er eine Aufgabe bekam, die schier unmöglich erschien. Und diese Verheißung Gottes, diesen Zuspruch Gottes, ich bin mit euch, ich bin mit dir, darum brauchst du dich nicht zu fürchten, darum brauchst du keine Angst haben. Und selbst als es dann losging, erscheint der Engel des Herrn und sagt, weißt du was, hier bin ich, hier bin ich. Und das haben wir letztes Mal uns angeschaut. So, der Herr der Herrscharen ist mit ihnen, ist mit Josua, ist mit seinem Volk und hat das versprochen, und ermutigt, an diese stark zu sein. Diese Stärke oder das Wort oder die Verheißung finden wir in seinem Wort und diese Zusage finden wir in seinem Wort. Kennen wir sein Wort? Kennen wir die Verheißungen? Und jetzt müssen wir wissen, aber was verheißt er? Welche Zusage ist das? Wie ist Gott mit uns? Warum ist er stark? Was ist die Macht seiner Stärke? Und ich denke, das ist der zweite Satz oder in unserem Vers 5. Also der erste heißt es, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten zog, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Das ist der zweite Satz. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Was ist die Kraft? Was ist die Stärke? Was ist die Hoffnung? Gott verheißt durch sein Wort, ich bin da, wie durch meinen Geist. Das ist die Kraft und die Macht seiner Stärke, durch seinen Geist. Und parallel zu dieser Zeit gab Gott seinem Volk mehrere Propheten. Zacharia, Malachia, all diese haben in dieser Zeit gedient und haben das Volk ermutigt, in dieser Zeit diesen Auftrag wahrzunehmen. Und ich finde es sehr interessant, ich habe es, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, in Zacharia 3. Geht mal mit mir kurz in Zacharia Kapitel 4, nicht Kapitel 3, Kapitel 4. Das sind nur zwei, drei Blätter weiter. Das ist die gleiche Zeit, in die gleiche Situation, spricht einfach noch ein anderer Prophet und ermutigt. Und ich möchte euch diesen Zusammenhang hier kurz nochmal aufzeigen. Was bedeutet das, mutig und stark zu werden, ausgerichtet von seinem Wort bezüglich seines Geistes? Das sind diese Dinge, die wir uns miteinander jetzt anschauen müssen. Wort und Geist und daraus dieses mutig und stark werden Hoffnung bekommen. In Kapitel 4, Vers 1 in Zacharia, da geht es auch um Zerubabel, um denjenigen, der diesen Tempel eben bauen soll. Und dann bekommt er auch eine Verheißung und eine Ausrichtung. Und ebenfalls wie in Hagei steht Zerubabel hier als Bild für den einen Davidit, für den wahren Christus, für der den wirklich Tempel bauen wird. Ich lese ab Vers 1. Und der Engel, der mit mir redete, kam wieder und weckte mich wie ein Mann, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und er sprach zu mir, was siehst du? Und ich sagte, ich sehe und sehe einen Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben auf ihm und seine sieben Lampen auf ihm, je sieben Gießröhren für die Lampen, die oben auf ihm sind. Und zwei Ölbäume neben ihm, einer zur Rechten des Gefäßes und einer auf seiner Linken. Ich antwortete und sagte zu dem Engel, der mit mir redete, was sind diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da antwortete er und sprach zu mir, dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscharen. Interessant, gell? Das ist die Verheißung, wir lesen gleich noch weiter und dann komme ich auf diesen Satz nochmal zurück. Wer bist du, großer Berg, vor Zerubabel werde zur Ebene und er wird einen Schlussstein herausbringen unter lautem Zuruf, Gnade, Gnade für ihn. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Die Hände Zerubabels haben den Grundmauern dieses Hauses gelegt und seine Hände werden es vollenden. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscharen, mich zu euch gesandt hat. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in die Hand Zerubabels sehen. Diese sieben sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Und ich antwortete und sagte zu ihm, was sind die zwei Ölbäume zu Rechten des Leuchters und zu seiner Linken? Und ich antwortete zum zweiten Mal und sagte zu ihm, was sind die beiden Zweigbüschen der Ölbäume, die neben den zwei goldenen Röhren sind, die das Goldöl von sich ausfließen lassen? Und er sprach zu mir, hast du nicht erkannt, was diese sind? Und ich sagte, nein, mein Herr. Da sprach er, die sind die beiden Gesalten, die bei dem Herrn der ganzen Erde stehen. Das ist eine sehr interessante Stelle. Eine sehr wichtige Stelle, die Parallele dazu finden wir in der Offenbarung, in mehreren Kapiteln. Kapitel 4, Kapitel 5, Kapitel 10, Kapitel 11 wird Bezug genommen auf diese Stelle, auf Zacharia Kapitel 4. So, je mehr Klarheit wir hier haben, nur nebenbei, umso mehr Klarheit werden wir in der Offenbarung haben. Je mehr Klarheit wir in der Offenbarung haben, umso mehr Klarheit werden wir hier in Zacharia haben. Wenn wir in diesen beiden Dingen Klarheit haben, werden wir Klarheit im Buch Hagei haben. So, je mehr wir Verständnis in einzelnen Stellen bekommen, umso mehr werden wir Klarheit in der ganzen Schrift bekommen. Erstmal, wiederum, die Situation geht, die sollen das Haus bauen, die sollen aufbauen und sie sind entmutigt, die sind hoffnungslos, sie sehen ihre Umstände, sie sehen ihr Mittel, all das passt nicht. Und Zacharia hat den gleichen Auftrag und spricht zu Zerubabel und sagt, Freund, du musst nicht das Haus bauen. Und weißt du was? Nicht durch Kraft und nicht durch Macht und nicht durch ein Heer, sondern durch meinen Geist. Ich werde es tun, durch meinen Geist. Schaut mal in Vers 10, da heißt es, wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? So, wieso verachtet ihr das Kleine? Wer hat die kleinen Schritte, die kleinen Mittel, die kleinen Werkzeuge, die kleinen Methoden, die kleinen Möglichkeiten, wieso verachtet ihr? So, wenn der Mensch verachtet das, weil er sagt, was ist das für ein Haus, was sind das für Möglichkeiten, wir sind viel zu wenig, wir haben viel zu wenig Kraft, viel zu wenig finanzielle Möglichkeiten und Technik und was auch immer, Möglichkeiten, wir haben es nicht. Und Gott sagt, wieso verachtet ihr das Kleine, das Geringe? Denn wer macht das? Ich mache das. Wie mache ich es? Durch meinen Geist. Es ist Gottes Plan und Gottes Weg von immer und von Anfang an schon gewesen, durch das Schwache und durch das Kleine, durch das Geringe zu wirken, damit es absolut klar ist, wer es ist, der wirkt. Damit Gott sich verherrlicht. So. Nicht die kleinen Dinge verachten, sondern in diesen kleinen Dingen verherrlicht sich Gott. Wir müssen nur die Parallele zu Jesus sehen, wie er auf diese Welt kam, was für ein Ort der gewählt hatte, was für eine Stadt der gewählt hatte, was für einen Weg er gewählt hatte. Er ging nicht nach Jerusalem, er kam nicht als König in Jerusalem an, welche Jünger er sich ausgewählt hat, aus welcher Gegend er sie ausgewählt hat, wie viel er sie ausgewählt hat. Wenn wir das anschauen, ist das nach menschlichem Denken alles für die Katz. Warum nicht in Jerusalem? Warum nicht die Elite? Warum nicht das Große? Warum nicht die mit zusammenschließen und groß und viel Geld? Und da sind wir groß, da sind wir stark, da können wir viel erreichen. Nein, nicht den Tag kleiner Dinge verachten. Warum? Weil Gott sich in diesen kleinen Dingen und in diesen Tagen verherrlicht als derjenige, der die Macht hat und der durch seinen Geist wirkt. Es sind einige Bilder, die hier in diesem Abschnitt vorkommen. Das sind die Zahl. Welche Zahl taucht hier auf? Immer wieder? Die Zahl 7. Was gibt es von diesen 7? 7 Lampen, 7 Leuchter. Kommt euch das bekannt vor? Wo finden wir noch in der Bibel 7 Leuchter? In der Offenbarung, Kapitel 1. Und was lernen wir von diesen 7 Leuchtern? Was sind diese 7 Leuchter? Die repräsentieren die 7 Gemeinden. So, die nicht nur die Gemeinden in Kleineisen, sondern repräsentieren die ganzen Gemeinden. Und warum sind sie Leuchter? Weil sie sollen leuchten. Sie sollen leuchten. Schaut mal, wo wir das hier haben. Das ist kein neuer Gedanke in der Offenbarung, Kapitel 1, sondern das finden wir hier schon in Zacharia, Kapitel 3. Aber wie leuchten sie? Und durch was leuchten sie? Dazu brauchst du Ölbäume, die Öl spenden und durch das Öl, das es brennt. Und dann brauchst du die Feuerfackeln, all diese Dinge. Und der ganze Zusammenhang geht es darum, dass der Geist Gottes das tut. Er wird beschrieben in Kapitel 4, Vers 10. Ich lese es nochmal. Denn wer hat den Tag kleine Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Den Stein des Senkbleis, das ist auch der letzte Stein, der Eckstein gemeint. Das ist der Stein, der als letztes eingesetzt worden ist. Und da gab es eine Gravur und in diese Gravur wurde dann Blei eingegossen. Da wurde ein Name geschrieben. Ein Name, den niemand lesen kann, außer nur dem, der es reingeschrieben hat. Auch das finden wir in der Offenbarung. Und das heißt, hier wird von dem Zerubabel gesprochen, der das Haus anfängt zu bauen und auch fertigstellt. Es ist die Rede von Jesus. Und der ist zum Eckstein und zum Schlussstein geworden. Auch das ist das Zeugnis des Neuen Testaments. Und dann heißt es, diese 7 sind die Augen des Herrn. Sie schweifen auf der ganzen Erde umher. Diese 7, welche diese 7? Das ist hier die Rede vom Heiligen Geist. Ich möchte euch das kurz zeigen und dann das kurz erklären, warum, was hat das mit Haggai und mit unserem Text zu tun. Geht mal mit mir kurz in die Offenbarung. Eine Hand bleibt nochmal in Haggai. Ich glaube, wir brauchen mehrere Lesezeichen, gell, jetzt langsam. Also eine Haggai, dann Sacharja Kapitel 4 und jetzt geht man mit mir in die Offenbarung Kapitel 1. Ich möchte euch nur ganz kurz diese Parallelen zeigen. Offenbarung Kapitel 1 ab Vers 4 grüßt Johannes mit dem Gruß von Gott. Gott lässt die Gemeinde durch Johannes, durch die Engel grüßen, zuerst Engel Johannes unter uns. Und schaut mal, was er schreibt. Kapitel 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden in Asien. Gnade und Friede von dem, der da ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die von seinem Thron sind. Seht ihr? Der Geist Gottes wird hier ebenfalls als der siebenfache Geist beschrieben. Und dann als letzter wird noch, und von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten. Also gegrüßt wird vom Vater, vom Heiligen Geist und vom Sohn. Das heißt, wir kennen es natürlich vom Vater, Sohn und Heiligen Geist, aber der Jesus wird als letzter hier erwähnt, weil es um ihn geht und von da aus wird er vorgestellt. Er wird als letzter erwähnt und dann wird uns dieser Jesus eben vorgestellt. Und dieser und der Geist Gottes wird als der siebenfache Geist vorgestellt. Und er wird unter anderem, schaut mal Kapitel 4, geht mal Kapitel 4, als siebenfache Fackeln vorgestellt. Kapitel 4, Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und jetzt geht man Kapitel 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Wir wissen, wer das ist? Jesus. Ja? Das heißt, wie geschlachtet? Das heißt, er steht, das heißt, er ist geschlachtet worden, er ist gestorben und ist wieder auferstanden und ist jetzt zu der Rechten Gottes, ist vor dem Thron. Richtig? Das ist nach der Auferstehung. Und dann heißt es, dass sieben Hörner, Hörner stehen für Herrschaft. Das heißt, er hat die ganze Herrschaft und sieben Augen hatte. Und was sind diese sieben Augen? Dies sind die sieben Geister Gottes. Und jetzt kurz die Hand drin und jetzt geht Sacharja nochmal mit mir zurück. Sacharja Kapitel 4, in der Mitte heißt, ist die Rede, den Tag kleine Dinge nicht verachten, Zerubabel nicht verachten, denjenigen, der den Anfang zu bauen und dass dieses Haus auch vollenden wird. Er wird den letzten Stein einsetzen, den letzten lebendigen Stein, mit dem letzten Namen Gottes auf ihn geschrieben. Das heißt, er kennt diesen Namen, jeden unserer Namen. Und von dem heißt, diese sind die sieben Augen des Herrn, die schweifen auf der ganzen Erde umher. Das ist die Rede. Wie wird er das tun? Wie wird er dieses Haus vollenden? Durch seinen Geist. Und jetzt wieder zurück zu Kapitel 5. Ein bisschen hin und her, gell? Das machen wir mit Bibelstudium. Bibelblättern. Kapitel 5. Schaut mal Vers 6 nochmal wieder, wie das beschrieben wird. Ich lese. Und ich sah inmitten des Thrones die vier lebendigen Wesen, inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, der sieben Hörner und sieben Augen hatte. Die sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Seht ihr die Parallel? Also für mich sind sie nicht unübersehbar, die sind klar. Es ist die Rede von den gleichen Dingen. Wie wird er dieses Haus bauen? Wie wird er dieses Haus vollenden? Durch seinen Geist. Nicht durch Macht, nicht durch Heer, nicht durch Kraft, nicht durch Größe, nicht durch Geld, nicht durch Steine, nicht durch Hölzer, nicht durch Politik, nicht durch Wirtschaft, nicht durch Marketingstrategien, nichts davon. Durch seinen Geist. Durch seinen Geist. Und das ist die Verheißung. Das ist die Hoffnung. Das ist das Wort, das er vereinbart hat. Sei mutig und stark. Auf dich kommt es nämlich nicht an. Auf eure Größe kommt es nämlich nicht an. Auf eure Fähigkeiten kommt es nicht an. Auf die Materialien kommt es nicht an. Auf das alles kommt nicht an. Es kommt auf meinen Geist kommt es an. Das ist die Verheißung. Das ist das Wort, das Gott vereinbart hat. Und nicht nur damals, als er sie aus Ägypten rausgeführt hat. Überleg mal die Parallelität. Gott rettet sein Volk, führt sie heraus und sagt, ihr werdet gleich in die Wüste gehen, ihr werdet eine Wanderung machen müssen, ihr werdet euch vielen Feinden werdet ihr ausgesetzt werden und ihr werdet ein Land annehmen, das noch nicht euers ist. Also geht und macht es mal. Das ist unmöglich. Aber er verheißt und sagt, macht euch keine Sorgen, ich verheiße euch, ich gebe euch mein Wort. Ich werde mit euch sein, ich werde durch meinen Geist werde ich das tun. Mit und für euch. Und jetzt erinnern wir uns, wir müssen da nicht so weit zurückgehen, an das Evangelium. Gott, Jesus Christus, erlöst sein Volk aus der wahren Sklaverei, vom wahren Feind. Wir werden getauft auf die wahre Taufe, nicht Mose. Und wir werden in die Wüste geführt. Und unser Glaube wird erprobt und wird geläutert. Und wir essen das wahre Mana. Und wir trinken vom wahren geistlichen Trank aus dem Felsen. Und wir haben den wahre erhöhten Schlange, auf die wir schauen und gerettet werden. All das haben wir. Und welche Verheißung hat Jesus gegeben? Ich lasse euch nicht allein. Glaubt doch meinem Wort. Ich gebe euch eine Verheißung. Ich werde wieder zu euch zurückkommen. Wie? Ich werde meinen Geist zu euch schicken. Er wird unter euch sein. Er wird euch helfen. Das ist die gleiche Geschichte. Das ist das, was geschah uns zum Vorbild. Das ist das, was unser Leben ist. Das ist genau die gleiche Verheißung. Gott hat sich nicht geändert. Die Verheißungen sind die gleichen. Doch das, was da geschah in Haggai, Zacharia in dieser Zeit, ist für uns als Vorbild geschrieben, damit wir Hoffnung haben, weil wir sehen, dass Gott so gehandelt hat und darum handelt er heute genauso. Die Verheißung gilt, wenn Gott sein wahres Haus bauen wird, dann wird er das durch seinen Geist tun. Verachtet nicht den Tag kleiner Dinge. Verachtet nicht das, was ihr vor euren Augen seht. Denn sie sahen das und wir haben in Vers 4, und ist es nichts wie nichts in euren Augen gewesen, sagt er. Lächerlich, erbärmlich, klein. So, das ist die Verheißung. Geht mit mir nochmal in die Offenbarung. Ich möchte da noch ein bisschen bleiben und das nochmal hier deutlich machen. Denn ich glaube, dass heute genauso diese Ermahnung gilt, wie sie Gott der Gemeinde gegeben hat, unter anderem der Gemeinde in Sardes. In den 7-Sendschreiben, die in eine von diesen 7 goldenen Leuchter gehen, gilt Folgendes, sagt Jesus Folgendes, Kapitel 3, Vers 1 und folgende. Könnt ihr mir bis dahin folgen? Ja, ich bin da ein bisschen so, aber das gehört zu diesem ganzen großen Bild, um zu verstehen, was es bedeutet. Mein Wort und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Was ist das für eine Verheißung? Was ist das für eine Hoffnung? Was ist das für eine neue Perspektive? Und ich sage, das ist die einzige Perspektive, die uns Kraft geben kann, dass das Gottes Geist ist, der es tut und nicht wir. In Kapitel 3, Vers 1, ist eins das Schreiben an die Gemeinde in Sardes und Jesus sagt Folgendes. Jesus spricht und sagt, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, der die 7 Geister Gottes und die 7 Sterne hat. Die 7 Sterne sind 7 Engel an der 7 Gemeinden, das sind 7 Boten. Und das ist der die 7 Geister hat. Das ist der, der den Geist Gottes hat. Der übrigens den Geist Gottes ausgesandt hat auf der ganzen Erde. Das ist, was wir übrigens Apostelgeschichte Kapitel 2 haben, Pfingsten. Offenbarung Kapitel 5 beschreibt Pfingsten dann, diese Stelle. Nicht etwas, was irgendwann in Zukunft passieren wird. Das ist schon längst passiert. Vor 2000 Jahren ist das schon passiert. Er hat seinen Geist ausgesandt, seine Augen über die ganze Erde, dass er die Seinen sucht und findet und nach Hause bringt. Und jetzt spricht er. Das heißt, der den Geist Gottes hat. Das ist die gleiche Sprache. Es geht, das Thema ist das gleiche. An einen von diesen Leuchtern, an einen von diesen Lampen, die leuchten sollen, spricht er und sagt folgendes Vers. Wir lesen weiter in Vers 1. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Das ist ernüchternd. Jesus ist, ist ein Fremdwort, kann ich nicht gescheit aussprechen. Er nimmt ihnen jede Illusion weg. Sie denken, sie leben. Aber sie sind tot. Aber warum denken sie, dass sie leben? Weil sie sich so anstrengen. Weil sie so viel tun. Weil sie so viel machen. Und glaub mir, das sieht sehr, sehr, sehr lebendig aus. Da wird viel unternommen. Da werden viele Programme gefahren. Ich las in einem Buch darüber, wie ein Pastor das gut beschrieb. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut und trefflich wieder auf den Punkt bringen, wie er es gemacht hat. Aber er beschreibt zwei Gemeinden. Er sagt, da ist eine Gemeinde, die alles hat. Die haben einen schönen Raum. Die haben viele Menschen. Die haben einen tollen Chor, eine tolle Band, tolle Instrumente, tolles Licht, tolle Präsentationen. Sie haben viel Programme, viel ist in ihren Gemeinden los. Und sie machen das. Und man kommt und geht und man weiß nicht, ob der Geist da ist. Dann gibt es eine andere Gemeinde, die ist klein, erbärmlich hier. Es sind nicht viele Leute da. Vielleicht steht nur noch eine alte Orgel, die nicht mehr gescheit pfeift. Da ist kein Chor mehr da. Vielleicht spielt einer auf einer schiefgestimmten Gitarre. Man ist froh, wenn man Licht hat, geschweige von einem Beamer. Aber wenn da der Geist da ist, dann merkt man es. Da merkt man es. In einer Gemeinde, wo man aus eigener Kraft alles tut und macht, da braucht man den Geist nicht, dann macht man es. Und man merkt nicht, ob er da ist oder nicht, weil das macht man. Da wird auch gesungen und auch gelesen und auch gepredigt und auch Sitzungen gemacht und was auch immer. Man macht, man sagt, wir leben. Schau unser Terminkalender an, wir leben. Aber in einer kleinen Gemeinde, wo nichts davon da ist, da merkt man sehr schnell, ob der Geist da ist oder nicht. Und wenn er da ist, du hast den Namen, dass du lebst, dann bist du tot. Das heißt, man spricht über dich, dass du sehr aktiv bist. Sehr aktiv. Aber eigentlich bist du tot. Ja, warum das denn? Schaut mal, was er sagt. Und jetzt achtet mal auf die einzelnen Wörter. Und ich habe nicht unbewusst diese Stellen mir ausgesucht. Das, was uns verbindet hier mit dem Haggai-Buch, mit Zacharia-Buch, mit anderen, sind siebenfacher Geist. Es geht hier um seine Kraft und seine Stärke. Es geht um seinen Geist. Und Jesus sagt jetzt, ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Ich wirke. Und er sagt, du denkst, du lebst. Du lebst nicht. Du bist tot. Wach auf und stärke. Was haben wir in Haggai gelesen? Sei mutig und stark. Haggai, stärke das Volk. Das ist das Thema. Stärken. Wach auf. Wach aus deinem falschen Schlaf. Wach auf. Das heißt, nimm wahr. Guck dir dann die Realität an. Wach auf und stärke das Übrige. Wie können wir das sagen? Wie können wir von Übrigen noch nennen? Den Rest. Stärke den Rest. Stärke den Überrest. Stärke, was noch übrig geblieben ist. Stärke den Überrest, das im Begriff ist zu sterben. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Jetzt ist wichtig, ich sage euch, je nach Verständnis, wie wir geprägt und wie wir das Evangelium verstehen, werden wir diese Zeilen so und so lesen. Wach auf, stärke und tu die ersten Werke. Tu und ich habe deine Werke für falsch befunden, nicht als völlig befunden. Okay? Also, was müssen wir jetzt tun? Werke tun. die völlig sind, gell? Das ist nicht das Problem der Gemeinde, dass sie keine Werke hat, nur die Werke sind falsch. Die sind nicht völlig. Die sind vielleicht gut motiviert, gut gemeint, aber schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht. Das Problem ist nicht, dass keine Werke da sind, dass keine Aktivität da ist. Das Problem ist, dass diese Werke vor Gott nicht völlig befunden werden. Die sind nicht vor Gott angenehm. Ja, warum das denn? Wir lesen weiter. Das ist jetzt wichtig. Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das ist jetzt entscheidend. Also, stärke den Überrest. Wie? Oder erstmal warum? Weil deine Werke vor Gott nicht als gut befunden werden, nicht als völlig, nicht als richtig, nicht als heilig. Und jetzt die Aufforderung, was muss ich denn tun? Denk darüber nach, wie du empfangen hast und wie du gehört hast. Denk daran, wie du angefangen hast. Was waren deine ersten Werke? Was hast du am Anfang gehört? Und dann tu Buße und bleibe darin. Was hat man denn am Anfang gehört? Geht hinaus in die Welt und verändert die Welt. Jetzt habt ihr alles gelernt von mir, was ich euch gegeben habe. Ihr habt alles gesehen, ihr könnt Zeugen sein, ihr seid fitte Leute mittlerweile, 3 Jahre Ausbildung bei mir. Und jetzt geht in die Welt und macht Jünger. Hat Jesus das gesagt? Er hat gesagt, bleibt in der Stadt, bis die Kraft aus der Höhe euch umkleidet. Und was war diese Kraft? Geht nicht, tut nichts, bevor nicht der Heilige Geist kommt. Liebe Geschwister, habt ihr euch gefragt, die haben doch alles gesehen. Und wenn sie Zeugnis von Jesus ablegen konnten, dann hätten sie doch, die hätten genügend Geschichten gehabt. 3 Jahre mit Jesus, fast jeden Tag. Die Evangelisten, Johannes sagt, ich weiß so viel, dass die ganzen Bücher ich nicht vollschreiben könnte, weil ich, so viel hat Jesus getan. Sie haben genug Material gehabt, von allen diesen Dingen zu erzählen. Ihr bleibt hier, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Aus eurer eigenen Kraft könnt ihr keinen Menschen bekehren, könnt ihr keine Gemeinde gründen, könnt ihr keine Gemeinde führen, könnt ihr kein Haus bauen. Bleibt hier, bis ihr umkleidet werden aus der Kraft aus der Höhe, mit der Kraft aus der Höhe. Das ist die Verheißung. Und wie tut Buße, kehrt zurück zu dem, wie habt ihr denn angefangen? Und jetzt müssen wir kurz zurückgehen. Wir müssen kurz. Wie hat man denn angefangen? Also wie hat man den Heiligen Geist denn empfangen? Indem man gute Werke getan hat. Indem wir uns so angestrengt haben und gesagt, lieber Gott, ich will in den Himmel, also werde ich diese Dinge tun und diese Dinge lassen. Haben wir so den Heiligen Geist empfangen? Bleibt mit einer Hand, Entschuldigung, ich werde eigentlich auch wieder sagen, wir blättern. Wir hätten jetzt gern viele Bibeln, gell, so einfach diese Stellen. Geht mal mit mir in Galaterbrief. Ich bin mir sicher, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich will es nochmal lesen. Das ist das Wort, das wir haben. Dieses Wort müssen wir lesen. Galaterbrief. Oh, Paulus kämpft um die Galater, weil er diese Angst da hat. Er hat diese Angst. In Galater Kapitel 1, Vers 6 schreibt er, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, durch was hat er berufen? Durch die Gnade, nicht durch ein Werk. Durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Das heißt, es nennt man auch Evangelium, man bezeichnet das so. Man redet da auch von Christus und von einer Erlösung, all diesen Dingen. Aber da ist etwas anders. Man hat es verdreht, man hat etwas dazugetan oder etwas weggetan. Und dann sagt er, wo es doch kein anderes Evangelium gibt, einige verwirren euch nur. Und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Sie wollen es verdrehen. Und dann spricht er über die und sagt, die sind alle dann verflucht. Das ist ernst, oder? Und jetzt Kapitel 3. Galater Kapitel 3. Dann sagt er, unverständige Galater. Das ist auch schmeichelhaft. Das traue ich mich nicht zu sagen. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verzaubert? Wer hat euch mit so einem falschen Zauber belegt? Wer hat euch verzaubert? Denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Wer hat euch verzaubert, dass ihr nicht mehr das mehr habt oder nicht mehr an dem festhält, bewahrt, wie am Anfang euch Christus vor Augen gemalt worden ist? Ihr habt jetzt ein anderes Christusbild. Ihr schaut anders auf ihn und betrachtet anders und glaubt anders an ihn. Nicht wie von Anfang an man euch ihn vorgestellt hat, nämlich als gekreuzigt. Damit steckt eine tiefe Bedeutung unserer Unfähigkeit, unserer Verdorbenheit und der Genügsamkeit Jesu in diesem Erlösungswerk. Alles vollbracht, es ist vollbracht. Und dann kommen einige und sagen, ja, ist schön gut, Jesus gestorben, aber nicht ganz vollbracht. Schon, dass du an ihn glaubst, du wirst gerettet, aber weißt du was, da muss schon ein bisschen was dazu tun, um in den Himmel auch anzukommen. Also weißt du was? Wenn du dich schmückst und schminkst, dann kommst du nicht in den Himmel. Wenn du dich falsch anziehst, kommst du nicht in den Himmel. Wenn du Fernseher schaust, kommst du schon gar nicht in den Himmel. Okay, da muss ich doch was tun und was lassen, gell? Ich sage das nicht einfach so, Freunde. Ich sage das aus Erfahrung, weil ich gerade mit einem jungen Mann rede, der in Depressionen ist. Und dann sagte mein Vater, sagt mir permanent, ich darf das nicht, ich darf das nicht, ich darf das nicht, sonst komme ich nicht in den Himmel. Das ist doch nicht Glauben. Nur eins will ich von euch wissen, sagt Paulus. Beantwortet mir bitte eine Frage. Denkt jetzt mal darüber nach. Beantwortet mir ehrlich eine Frage. Nur eins will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Wann habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Als ihr etwas getan habt? Als ihr euch so angestrengt habt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben? Was war bei der Bekehrung? Was haben wir denn bei der Bekehrung gesagt? Jesus, ich habe mich echt bemüht, jetzt langsam verdiene ich es. Also was soll ich noch alles tun? Von Jugend auf habe ich alles gehalten. Ja, Jesus, ich habe es echt probiert. Wir sagen, ich kann es nicht, ich bin bankrott. Alles, was ich probiert habe, reicht nicht. Meine Kraft und meine Stärke schaffen es nicht, nach dem Maßstab zu leben, Gott, wie es dir wohlgefällt. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin ein Sünder durch und durch. Verdorben in Gesinnungen, Gedanken, in Taten, in Werken, verdorben. Normalerweise müsste ich da am Kreuz hängen. Normalerweise gehöre ich da ans Kreuz. Das müsste mich treffen. Oh, ich danke dir, dass du für mich da gestorben bist. Oh, sonst wäre ich da dran. Ich glaube, dass ich sonst da hängen würde, weil ich weiß, was ich bin und wer ich bin und was ich getan habe und tue. Wann habt ihr es bekommen? Als ihr geglaubt habt, als ihr Gottes Verheißungen vertraut habt und Gottes Verheißungen geglaubt habt, dass er es für euch tut. Dass er eure Gerechtigkeit ist und er eure Erlösung ist und er eure Kraft ist und er eure Heiligkeit und er eure Gerechtigkeit. Als ihr das geglaubt habt, als ihr das gesehen habt, als ihr das gespürt habt, als ihr auf einmal gemerkt habt, oh, ich bin nicht mehr sündig, als ihr gemerkt habt, oh, meine bösen Gedanken sind ja nicht mehr da, oh, ich schlage niemanden mehr. Nein, als ihr es im Glauben diese Wahrheit angenommen habt, dann kam der Geist aus Glauben an die gute Nachricht Gottes, aus Glauben an die Verheißung, aus Glauben an das Wort, nicht aus Werken. Und darum sagt Paulus, seid ihr so unverständlich, und das ist der Unverstand, nachdem ihr im Geist angefangen habt, das heißt aus Glauben, wollt ihr es im Fleisch vollenden, aus eurer eigenen Kraft, indem ihr euch anstrengt? Wenn wir nicht mal gerettet werden konnten aus eigener Kraft, könnten wir danach aus eigener Kraft es vollenden? Unmöglich. Das haben aber die falschen Irrlehrer, die judaistischen Irrlehrer, das heißt aus dem Judentum gekommen, haben sie verführt. Die haben gesagt, ja, glaub an Jesus, aber das reicht nicht ganz, Freund. Glauben ist ja schon gut. Aber wenn du bestimmte Dinge nicht tust, kannst du Gott nicht wohlgefallen. In dem Fall ging es um die Beschneidung, um das Halten des Gesetzes. Und Paulus spricht über die sind verflucht. Denn das ist Irrlehre. Glaubt mir, wie viele Abwandlungen davon wir heute im Christentum haben. Wie viel. Von sehr offensichtlich bis sehr trügerisch. Ich sage mal von sehr, ja, glaub an Jesus Christus, aber bete nochmal deine dreimal, viermal Ave Maria und zahle dein Zaster und dann kommst du aus dem Fegefeuer hinaus. Überleg mal, wenn ich das nur so sage. Ist das Evangelium? Bis dahin, ja, Jesus für dich, für dich gestorben, aber du musst auch an dich glauben. Du kannst auch dein Leben verändern. Ich habe es auch geschafft, du kannst es auch schaffen. Reiß dich am Riemen. Denk positiv. Glaub an deine Stärken. Das ist auch genau das Gleiche, nur anders verpackt. Falsches Evangelium. Mich erschreckt das zutiefst, zu hören, dass viele Geschwister, die ich sehr schätze, Prediger und Predigerinnen hören, die sowas verkündigen und den Unterschied nicht merken. Vers 4, so Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist, der euch nun den Geist darreicht, und Wunderwerke und euch wirkt. Tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Aus der Kunde des Glaubens. Glauben an Gottes Verheißungen, Glauben an Gottes Kraft, Glauben an Gottes Macht, Glauben an seinen Geist, dass er wirkt. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe. Und mein Geist, der bleibt in eurer Mitte. Darauf kommt es an. Vertraut mir. Verachtet es nicht. Schaut nicht auf das, was vor euren Augen ist. Schaut nicht auf euch. Schaut nicht auf die Umstände. Schaut nicht auf die Menschen. Schaut auf mich und auf meine Kraft und auf meine Stärke. Vertraut meinem Geist. Das ermahnt Jesus die Gemeinde in Sardes. Und wenn er sagt, tut Buße, ich lese es nochmal, denke nun daran, wie du empfangen hast. Wie hast du, denke nochmal, erinnere dich, wie hast du empfangen? Oh, das war ja aus Glauben. Darum hat Gott deine Werke nicht als völlig befunden, weil deine Werke nicht aus Glauben geschehen, sondern aus deiner eigenen Kraft, aus deiner eigenen Anstrengung. Weil du es tust, weil du es machst. Nach außen sieht das beides fromm und beides gleich aus. Für Gott sagt Jesus, habe ich deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast. Ja, wie haben sie es gehört? Durch was haben sie es gehört? Durch das Wort. Mein Wort und mein Geist. Das sagt der, der den Geist hat. Denke daran, wie du empfangen hast aus Glauben. Und wie du gehört hast, das ist die gute Nachricht des Evangeliums von Anfang an. Und jetzt, und zuerst, guckt nochmal in eure Bibeln. Und was sollen sie dann tun? Und bewahre und erkämpfe und erarbeite und, nein, bewahre das, was ich dir gesagt, getan, geschenkt habe. Bewahre es, nicht erkämpfe. Wir haben keinen Schöpfungsauftrag. Wir haben keinen Fertigstellungsauftrag in diesem Sinne. Wir können nichts machen, was nur Gott tun kann. Wir können ihm als irdische Gefäße zur Verfügung stellen, dass seine Kraft in uns wohne. Das geht. Seine Werkzeuge sein. Aber aus uns heraus können wir nichts tun. Wir können aber das bewahren, was er uns gibt. Bewahren bedeutet Folgendes. Dieses Bild, wahrscheinlich habt ihr das schon die einigen Male hier gehört. Wie gesagt, ich bin auch in Russland aufgewachsen, zumindest 11 Jahre lang. Und unter anderem war mein Job Brot holen. Das ist so meine Aufgabe gewesen. Und das hatte ein paar Kilometer, musste ich dann zu diesem Geschäft gehen. Und da gab es noch diese Kopeke. Und meine Mutter hat es mir gegeben. Und gerade im Sommer war sehr hatte ich nur eine Shortiki an. So Unterhosen eigentlich, blaue. Ich glaube, von denen hatten wir 3 Stück den ganzen Sommer durchgetragen, glaube ich, so gefühlt. Und dann hatte ich eine Tasche und dann habe ich das Geld rein. Und oft bin ich angekommen und das Geld war weg. Weil ich dann hängen geblieben bin, am Fluss irgendwo, gespielt habe, gehüpft bin, keine Ahnung, das Geld war weg. Musste ich nach Hause kommen, sag, konnte kein Brot kaufen, Ärger gekriegt, warum? Ja, das Geld verloren, okay. Ärger gekriegt, ich sag nicht wie, aber Ärger gekriegt, dann wieder Geld gekriegt und ab geht's, wieder zurück. Und nach einer Weile habe ich gemerkt, das kommt nicht gut, Geld zu verlieren. Also bin ich unterwegs gelaufen und ich weiß, es gab so ein paar Punkte, ich kann mich wie heute erinnern, weil das so schmerzhaft war zu Hause. Da bin ich gelaufen und dann bin ich angegangen und habe meine Hand in die Tasche gesteckt. Oh, ist noch da. Und bin wieder gelaufen. Ist noch da? Oh, ist noch da. Oh, gut. Weiter gelaufen. Ist noch da? Ist noch da. Ist gut. Das ist bewahren. Ich habe es bekommen. Ich musste mir kein Geld erarbeiten. Ich habe es gekriegt. Aber mein Auftrag war, danach zu schauen, dass es in meiner Tasche bleibt. Zumindest bis zum Laden. Da habe ich ein Stück Brot gekauft, also Leibbrot gekriegt. Oh, die waren frisch. Mit schöner Kruste. Die war weg, bevor ich nach Hause kam, war die Kruste weg. So, das merkt doch die Mama nicht. Klicken, dann, ach, das ja auch nicht. Ach, wenn die schon ein Stück abgebrochen haben, ist ja auch egal. Dann die eine Seite war immer leer. Frisches Brot war lecker. Ja. Bewahren. Danach schauen, was man bekommen hat. Habe ich das noch oder nicht? Und daran erinnert Jesus. Lebst du noch aus den Verheißungen? Hast du die noch? Ist die dir noch präsent? Kennst du mein Wort? Weißt du, was ich dir verheißen habe, als ich dich rausgeführt habe aus deiner Gefangenschaft? Dass ich dir versprochen habe, ich werde dich nicht alleine lassen. Ich werde dir meinen Geist geben. Der wird in dir Wohnung nehmen. Er wird dich in alle Wahrheit leiten. Ich werde euch nicht alleine lassen. Fürchtet euch nicht. Ja, die Welt wird euch hassen, sie werden euch verfolgen, ihr werdet vieles erleiden, manche werden sogar sterben, aber sei getrost, erschreckt nicht, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Hast du das noch? Oder verloren? Oder hast du diese Hoffnung und diesen Glauben an diesen Herrn der Herren, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erde, oder hast du schon verloren? Und schaust nur auf dich und denkst, das wird nichts. Schaust auf den Tag und sagst, das wird nichts. Und verachtest den Tag kleiner Dinge. Oh. Wir müssen jetzt zurück zu Hagar, damit wir die Kurve wieder kriegen. Hagar Kapitel 2. Nee, so ganz sind wir noch nicht durch Vers 5. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als aus Ägypten zog, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Das ist die Verheißung. Das ist die Perspektive. Das gilt es anzuschauen, an das gilt es festzuhalten, auch wenn die irdischen Augen etwas anderes sehen. Und jetzt kommt es. Und jetzt kommt es. Ob wir glauben oder nicht. Und die einen sagen, oh, das sind solche Fanatiker. Die verschließen ihre Augen vor der Realität. Sie wollen einfach nicht. Das Opium fürs Volk, damit es ihnen einfach gut geht, dann blenden sie ihre Problemchen einfach weg. Dann sagen sie, ha ja, wir glauben. Ja. Aber wer dieses Geschenk bekommen hat, zu glauben, der weiß, dass das nicht so ist. Der weiß, dass dieser Glaube zu tragen vermag. Dass dieser Glaube echt ist. und nicht sich selbst einreden, ja, das ist, alles wird schon gut werden. Weil dieser Glaube uns Gott in eine Weise und seine Kraft in eine Weise vor Augen malt, wie wir sonst nicht sehen würden. Habe ich euch letztes Mal aus dem Epheserbrief Kapitel 1 ab Vers 15 vorgelesen? Habe ich das getan? Ich würde gern mit diesem Vers euch für heute schließen. Ich sage euch, was uns in der nächsten Bibelstunde erwartet. Wir gehen ein Stückchen weiter und indem wir noch uns damit beschäftigen, über diesen Geist in meiner Mitte. Ich habe das euch versprochen, ich will das noch machen. Das heißt, wie konnte der Geist Gottes im Alten Testament in ihrer Mitte sein? Ist es nicht etwas, was erst im Neuen Testament seit Pfingsten eigentlich möglich war? So über diese Fragestellung. Das heißt, wir machen einen kleinen Exkurs nächstes Mal. Pneumatologie, das heißt die Lehre vom Heiligen Geist. So nicht komplett, aber etwas von der Lehre über den Heiligen Geist und wann er gekommen ist und wann nicht und welche Aufgaben er hat und so. Das machen wir nächstes Mal noch. Und ich denke, wenn wir das getan haben, dann können wir uns getrost dem Vers 6 zuwenden. Ja. Dann kommt dieses, noch einmal will ich erschüttern. Und das ist sehr spannend, was erschüttert wird und wie erschüttert wird. Dann gucken wir uns dann Vers 6 nochmal an. Ich möchte schließen mit Epheserbrief. Weil, Freunde, wenn ich diesen Text lese, diese Verse lese, beschämt es mein Gebet und Gebet unserer Gemeinden. Ich weiß, ich wiederhole mich vielleicht an dieser Stelle, aber wenn wir unsere Gebete anschauen für das, was wir in Gemeinden beten und schauen, was in der Bibel für Gebete überliefert werden, dann irgendwie sind das Welten dazwischen. Schaut mal, was Paulus ein Anliegen ist. Ab Vers 15. Ich glaube, ich habe es gelesen, ich lese es trotzdem noch einmal. Ab Vers 15, Kapitel 1. Er sagt, deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus und von seiner Liebe zu den Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und gedenke eure in meinen Gebeten. Das heißt, nachdem ich gemerkt habe und gehört habe und gesehen habe, dass ihr echt seid, dass ihr zum Glauben gekommen seid, dass ihr Jesus wirklich habt und er in euch und ihr in ihm ist, seid, dass, nachdem ihr Christen geworden seid, beginnt er jetzt zu beten. Und jetzt schaut mal, er betet es nicht, er betet es, nachdem sie zu Christen geworden sind. Das ist das Gebet ab Vers 17. Dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung und jetzt in der Erkenntnis seiner selbst. Er spricht zu Christen und sagt, mein Gebet ist jetzt folgendes, dass Gott durch seinen Geist mehr und mehr euch zeigt, wer Gott ist, damit ihr seine Größe und seine Macht und seine Stärke wirklich erfasst. Das ist das Gebet, sagt Vers 18. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, das heißt, was für eine Hoffnung hinter der Berufung steht, mit der wir berufen worden sind. Als Gott uns berufen hat, was hat das für eine Hoffnung mit sich gebracht? Wahnsinn. Dann geht er weiter. Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erben in den Heiligen. Das heißt, und er zeigt euch, was mit dieser Berufung, was für ein Reichtum uns geschenkt worden ist. Ihr müsst, dass wir erkennen, was wir haben von ihm, was wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt wird uns das beschrieben, Vers 19. Und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Damit wir erkennen, sagt er, was für eine überragende Größe seiner Kraft, also steigert es, damit wir begreifen, wozu Gott fähig ist. Oh Gott, er bittet, Gott, zeige ihnen, wer du bist und zu was du fähig bist. Ich ende so, liebe Geschwister. Was ist die größte Krafterweisung Gottes gewesen? Wo hat Gott seine Macht und seine Stärke am deutlichsten sichtbar werden lassen, zu was er fähig ist? Indem er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Schaut mal Vers 20. Die, nämlich die Kraft, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. So, diese Kraft hat geschafft, Jesus aus den Toten zu auferwecken und ihm jede Gewalt und jede Macht unter seine Füße zu bringen. Wahnsinn, oder? Das ist mal eine Kraft. Ich will, bevor ich weiter zu Ende lese, glaubst du der Verheißung und dem Wort Gottes, dass die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, in dir Wohnung genommen hat? Glaubst du das? Wenn das so ist, warum zweifeln wir? Schaut mal Vers 22, und das ist die Verheißung. Und alles hat er unter seine Füße unterworfen. Okay? Alles. Wenn alles ist, gibt es etwas, wo es ausgenommen ist? Nur eins, das ist Gott der Vater selbst. Alles hat er unter seine Füße unterworfen. Und jetzt, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hört mal genau hin, was Gott sagt. Es ist nicht das. Und auch die Gemeinde hat er unter seine Füße gegeben. Das ist nicht die Aussage. Er hat alles unter seine Füße gelegt. Und dieser eine, dem alles unter seinen Füßen ist, wurde uns zum Haupt geschenkt. Wissen wir, dass der Haupt unserer Gemeinde, Christus, der Herr über alles ist? Und dass er die Kraft, den Geist, der ihn aus den Toten auferweckt hat, seiner Gemeinde geschenkt hat, indem er ihn ausgegossen hat auf die ganze Erde. Pfingsten, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Offenbarung, Kapitel 5. Und Paulus bittet, o Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie das sehen. Glaubt mir, es gibt einen, der will nicht, dass wir das sehen. Und er tut alles, damit wir das nicht sehen. Er beschäftigt uns, damit wir das nicht sehen. Darf ich mit einem Beispiel enden? Ich habe schon lange nicht mehr überzogen, gell? Heute tue ich das. Ich ende mit einem Beispiel. Ich habe diese Geschichte, die hat mich als Jugendlicher sehr bewegt und seitdem ist mir hängen geblieben. Es gab einen Mann, und damit ende ich, guck mal, ich mache schon zu, so, damit ich auf keine dummen Ideen komme. Es gab einen Mann, der hat einen Acker geerbt bekommen. Und er war sehr arm und dieser Acker gab nicht viel her oberflächlich. Konnte nicht viel da anpflanzen und gab es viele Steine und war sehr mühevoll, irgendwas da an Ertrag hervorzubringen. Und er mühte sich hin und her und es gab nicht viel. Und daneben war ein Bauer, der hat ein Riesenstück Acker und der brachte viel Frucht. Und der lebte in Wohlstand und dieser lebte vor sich daher und sagte, ich armer Kerle. Ich bin. Was dieser aber arme Kerle nicht ahnte und nicht wusste, dass unter seinem Feld ein Riesenölvorkommen war. Das wusste nicht. Sagen wir mal, es war in den USA. Texas. Ja. War ein Riesenölvorkommen. Aber der böse Nachbar wusste es. Der war sehr neidisch. Und er wusste, nur wenn dieser Kerle da nur zu viel Zeit sich nehmen würde und etwas tiefer graben würde, würde es merken. Das wollte er nicht, er war neidisch. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Sein Plan war, den davon abzubringen, darum zu graben. Wie hat er das gemacht? Nicht, indem er ihn beschimpft hat, nicht, indem er Steine nach ihm geworfen hat. Er hat ihn eingeladen zu Partys. Sagt, hey, komm mal zu mir, ich mache eine Grillparty. Hey, weißt du was, jetzt gehen wir mal ins Kino, da kommt ein guter Film. Ja, aber ich muss noch meinen Acker bewirken. Nee, da kannst du doch Hopfen und Malzen verloren, da kannst du Kriegchen einigen. Hey, komm, hat viel mit ihm unternommen, hat ihm die Welt gezeigt, nur damit er bloß nicht rumgräbt und merkt, er ist viel reicher als der Nachbar. und das konnte er nicht ertragen. Ich hörte diese Geschichte und ich dachte, das ist ein gutes Bild. Es gibt einen Feind, der will nicht, dass wir erkennen, zu welcher Berufung wir berufen worden sind, welche Kraft und Macht seine Stärke in uns als Anzahlung schon angezahlt worden ist und welche lebendige Hoffnung wir haben. Ja. Mögen wir nicht aufhören zu graben und merken, wie reich wir in Christus sind. Ich bete, wir stehen auf. Zum Preisen rum deiner Herrlichkeit, deine Macht und deine Stärke. Ich preise dich dafür und ich danke dir für das Wort, das du vereinbart hast, dass du zu deinem Wort wirklich stehst und dass dein Wort uns gegeben hast und dass wir es lesen können und dass du dich verbürgt hast mit deinem Blut für dieses Wort, mit deinem Leben, dass es so ist. Jesus, ich preise dich dafür, für diesen neuen Bund, den du mit uns geschlossen hast, für diese Verheißung, für diese gute Nachricht. Mir fehlen die Worte, aber du siehst das Herz und nicht nur meins, sondern auch meine Geschwister und nehmen den Lobpreis an. Und ich bitte für die, die vor lauter Schmerz und Ängste und Angriffe und Kämpfe dieser Welt diesen Blick verloren haben, wo der Nebel es verdunkelt, wo die Nacht es wegtreibt. Ich flehe dich vom Herzen, offenbare du dich durch deinen Geist, öffne die Augen des Herzens, lass deine Herrlichkeit schauen, lass uns deine Herrlichkeit schauen, so wie du uns von Anfang an vor Augen gemalt worden bist, dass wir nicht abirren, dass wir festhalten, dass wir bewahren, was wir in dir haben. Ich danke dir dafür. Amen.